Soweit dieser Ausschnitt zum Vorspiel, zum ersten Akt der Walküre mit der Staatskapelle Berlin. Das ist der zweite Teil in Wagners Großwerk Der Ring des Nibelungen. Dabei im Mittelpunkt auch Frauen wie Fricka oder Sieglinde, nicht zu vergessen die stimmgewaltigen Walküren. Ja, Wagner und die Frauen sowohl auf der Bühne als auch im Privaten, um die geht es jetzt bei uns. Dazu begrüße ich ganz herzlich Paul-Simon Kranz aus Frankfurt.
Hallo.
Geboren sind Sie in Gießen, also so ein richtiger Hesse.
Das stimmt, jawohl. Hesse durch und durch.
Sie sind, das will ich mal bewusst an dieser Stelle sagen, ohne dass Sie das merkwürdig finden, Sie sind 26 Jahre alt und halten jetzt ein fast 200 Seiten dickes Buch um Wagner und das Weibliche, so der Titel dieses Buches, in den Händen. Das finde ich ziemlich jung. Wie kommt man denn so jung dazu, sich intensiv mit Wagner zu beschäftigen, zumal Sie kein Musikwissenschaftler sind?
Ja, also ich habe schon Musik studiert, nicht Musikwissenschaft. Also ich bin Schulmusiker, habe gerade mein Examen abgelegt und studiere jetzt noch Gesang als Zusatzstudium. Und zu Wagner bin ich eigentlich, da muss ich etwas weiter ausholen, gekommen, weil ich 2016 durch Zufall bei den Bayreuther Festspielen dabei sein durfte. Vorher muss ich sagen, obwohl ich da schon ein Jahr Musik studiert hatte, war ich mit Wagner auch noch nicht so wirklich warm geworden oder nicht so intensiv in den Kontakt gekommen. Aber dann so die Festspiele in Bayreuth, das ist ja schon ein Happening,
also das ist ein Event. Ja. Ja.
Und da bin ich wirklich so ins Fieber gekommen mit der ganzen Sache. Ich habe dort auch nicht die Walküre gehört. Ich meine, man hat es vielleicht schon gehört, dass man mitgerissen wird schon von dieser Ouvertüre. Ich habe damals den Holländer da gehört und das war auch ein guter Einstieg für Wagner, würde ich sagen. Und das hat mich total mitgenommen, das Ganze in Bayreuth, das ganze Event, die ganze Vision, die dahinter steht. Und dann war es geschehen, bei mir war so ein Feuer entfacht. Und dann habe ich eben im musikwissenschaftlichen Anteil meines Lehramtsstudiums Wagner so ein bisschen zum Mittelpunkt gemacht. Mhm. Und das hat sich dann jetzt bisher den Höhepunkt gefunden in diesem Buch.
Die Musik von Wagner, Sie haben es gerade so schön beschrieben, die hat Sie da in den Bann gezogen, mal abgesehen von dem ganzen Drumherum in Bayreuth. Wenn Sie von Ihren Kommilitonen, die vielleicht nicht so Wagner-affin sind, darauf angesprochen werden, wie erklären Sie denen denn diesen Bann?
Ja, also ich meine, musikalisch kann man das natürlich total gut beschreiben, weil man wirklich so eingezogen wird von dieser Musik. Also es ist wie so ein Strudel, in den man sich begibt, die Klänge, was alles im Orchester los ist, die verschiedenen Ebenen, und da wird man einfach wirklich richtig reingezogen. Natürlich manche Kommilitonen von mir, die teilen diese Meinung nicht, aber ich denke, doch vielen geht es so, und deshalb ist ja Richard Wagner auch ein Thema, über das so viel gesprochen wird und so viel geschrieben wird, wie es heute der Fall ist.
Weil es ja ziemlich unergründlich scheint,
ja,
weil immer noch weitergeschrieben wird.
Ja.
Schauen wir nochmal zurück auf Bayreuth. Sie haben gesagt, das Ganze drumherum, das vielleicht für diejenigen, die noch nicht dort waren, das wirkt ja immer so ein bisschen abgehoben. Aber wenn man dort ist und mittendrin ist, ich kann das auch nur so teilen, wie Sie das beschreiben, dann ist das wirklich ja was ganz Besonderes, auch wenn die Stühle super hart sind.
Ja, also ich finde die Stühle gar nicht so schlimm. Sie sind recht schmal, kann ich sagen. Ich dachte damals auch, also
Keine Klimaanlage, im Sommer,
das stimmt, ja. Das, also deshalb hatte ich eben auch schon gesagt, ich war fast wie im Fieber, weil natürlich war ich irgendwie, ich war damals ja auch noch recht jung, gerade 20, war dann da mit irgendwie Fliege und zugeschnürt quasi. Ja, dachte, das muss man so machen. Das habe ich mittlerweile auch gelernt, dass das nicht unbedingt so gemacht werden muss. Nur ist es aber so, also Bayreuth ist natürlich was Besonderes, aber ich habe doch festgestellt, dass das Publikum bunter ist, als man denkt. Natürlich muss man sich das erstmal leisten können. Die Tickets sind natürlich relativ teuer. Ich glaube, diese Sache darf man auch als Student anmerken, aber ich dachte damals, 2016 jedenfalls, es wäre mein einziges Mal vielleicht im Leben, aber
dann
es ist nicht das letzte
das
Mal geblieben.
Ja.
Genau, also ich war inzwischen schon mal wieder da.
Mhm. Also seither umgibt sie die Musik von Wagner intensiv, auch so was das Hören betrifft?
Ja, doch. Also es gibt ja schon bestimmte Melodien, bestimmte Ausschnitte in den Opern von Wagner, die einem im Kopf hängen bleiben. Und gerade wenn, also natürlich in meiner Arbeit an dem Buch habe ich viel Wagner gehört, und dann schallt es schon immer wieder nach. Und es gibt auch wirklich Ausschnitte, die ich immer wieder höre oder die ich mir immer wieder anhöre, und immer wieder auch entdecke ich dabei was Neues, neue Farben, neue Ideen oder neue Zusammenhänge. Also ich finde das total spannend.
Richard Wagner und das Weibliche, so heißt das Buch, das gerade im Tektum Verlag von Ihnen erschienen ist. Das ist also die Quintessenz aus Ihrer Abschlussarbeit. Wie sind Sie denn gerade auf dieses Thema gekommen?
Also eigentlich, natürlich, wenn man so eine Abschlussarbeit schreibt, dann sucht man erstmal drauf los, was könnte ich machen. Ich war mir ziemlich schnell sicher, es soll Richard Wagner sein, weil ich fand es einfach spannend. Und ich habe dann natürlich Opern geschaut, Aufzeichnungen geschaut von den Opern von Wagner. Und ich habe dann schon gemerkt, so die Frauen, die haben spezielle Schlüsselrollen. Und dann habe ich ein bisschen auch Originaltext von Wagner gelesen und da äußert er sich selber ganz dezidiert auch zu den Frauenfiguren und eröffnet sozusagen damit selber erstmal schon die Bühne für diese Diskussion.
Wie dann, äußert er sich denn?
Also er äußert sich zunächst einmal dazu, dass er ganz klar verstanden werden will selber. Also er projiziert wirklich ganz bewusst in diese Frauenfiguren etwas hinein. Das beschreibt er beispielsweise im Fliegenden Holländer zur Senta, die er als das Weib der Zukunft betitelt und das auch ausdeklariert oder dann eben Elsa als das wahrhaft Weibliche. Und das klingt natürlich jetzt für jemanden wie mich ganz besonders. Und dann denkt man sich, was meint er denn jetzt damit? Ja. Und dann habe ich natürlich auch gesehen, dass es schon andere Kolleginnen und Kollegen, sage ich jetzt mal, so frei gibt, die sich damit beschäftigt haben. Und dann dachte ich, na okay, da möchte ich mich auch mal mit beschäftigen. Und so kam es dann eben dazu, dass ich dann jetzt in meinem Buch auch noch eigene Ideen hinzufüge zu diesem Pool, den es da vielleicht schon gibt.
Ist das auch eine Frage nach der weiblichen Seite, will ich es mal nennen, von Wagner?
Auf jeden Fall auch. Also auch das wird im Buch beschrieben. Also Wagner hatte feminine Facetten.
Das ist nicht unbedingt jedem bewusst.
Das ist nicht jedem bewusst. Also auch das habe ich so ein bisschen bei meinen Recherchen gesehen, denn mir sind auch so in der ganzen Beschäftigung mit Wagner Karikaturen über den Weg gelaufen, wo Wagner eben sehr feminin dargestellt wird, also in Frauenkleidern, also teilweise schon androgyn, könnte man sagen. Und ja, dann habe ich mir auch gedacht, na, was ist das denn, also mit Wagner überhaupt? Das Ganze ist ja ein Mysterium oder mit vielen Mysterien gespickt. Das Werk von Wagner, Der Ring, den wir eben gehört haben, aber auch schon Der Fliegende Holländer oder auch Lohengrin, sind ja alles auch Stücke oder Werke voller mystischer Wesen.
Parsifal.
Parsifal sowieso, ja. Mhm. Und dann wollte ich mal wissen, auf welcher Ebene sind denn die Frauen auch mystische Wesen? Oder auf welcher Ebene sind sie real, wie sie Wagner da gezeichnet hat? Und das schaue ich in meinem Buch an und das kann man, glaube ich, auch ganz gut nachvollziehen.
Ja, und das ist auch toll gemacht, weil es gibt bei Ihnen nämlich auch Bilder, es gibt diese beschriebenen Karikaturen. Also es ist jetzt nicht nur der trockene Text, den da zu Gesicht bekommt. Über Wagner und sein Verhältnis zu Frauen, da sprechen wir gleich weiter. Wir hören vorher noch einen Ausschnitt aus dem Siegfried. Diese Stelle, da geht es um das Thema Herkunft, Mutter. Wie viel Wagner steckt denn da im Siegfried?
Ja, also Wagner hatte eine spezielle Situation in seiner Familie ohnehin. Ich habe das auch in meinem Buch beschrieben als Aufwachsen unter Frauen, denn Wagners leiblicher Vater ist gestorben im Geburtsjahr Wagners, also da war Wagner wirklich noch ein Kleinkind. Er hatte dann noch einen Ziehvater, Ludwig Geier, der hatte die Mutter von Wagner im Jahr darauf geheiratet, aber auch der verstarb, bevor Richard Wagner 10 Jahre alt war. Also ist Wagner so ein bisschen ohne Vaterfigur aufgewachsen. Und dann mit 5 Schwestern und seiner Mutter, also ist er quasi wirklich
ein weiblicher Haushalt.
Ja, er war der Hahn im Korb, wie man auch hier sagt. Und ja, deshalb ist es so gewesen, dass er ein spezielles Verhältnis zu seinen Schwestern hatte und auch zur Mutter. Die Mutter zum einen war ein bisschen überfordert mit dem jungen Wagner, weil der war oft krank, der hatte Hautausschläge und so. Und die Mutter Wagner, die wollte eigentlich gerne eine schicke Frau sein. Die hat auch gesagt, sie sei adelig, obwohl sie es nicht war. Und für die hatte der kranke Wagner, der dann auch noch Musiker werden wollte und kein Geld einbrachte,
Da hatte sie kein Verständnis für.
Und deshalb hat eigentlich Wagner sein Leben lang auch so nach, ja, mütterlicher Liebe gesucht. Und
Anerkennung wahrscheinlich.
Anerkennung auch.
Wobei,
ich glaube, er hat sich selber wichtig genug genommen, dass er nicht wirklich nach Anerkennung gesucht hat. Zumindest wirkt es so, wenn man ihn liest und wenn man ihn so wahrnimmt, also aus heutiger Perspektive. Aber diese mütterliche Liebe, die hat er auf jeden Fall gesucht. Und das hören wir in dem Beispiel, was wir jetzt hören werden, auf jeden Fall sehr, sehr gut, weil da fragt er sich, wie sah denn meine Mutter wohl aus jetzt? Also Siegfried. Und da hört man eigentlich diese Sehnsucht nach der Mutter und der Fürsorge der Mutter.
Sie sind ja jetzt nicht der Erste, Sie haben es vorhin auch schon erwähnt, der zu Wagner und den Frauen sich näher damit beschäftigt hat. Was sind denn die Bereiche, die Sie dabei interessiert haben? Sie haben das Ganze so aufgespalten, so grob eingeteilt in 3 große Bereiche.
Mhm, genau, also ich habe geschaut auf Philosophie, wenn man das so nennen möchte. Man könnte auch vielleicht Programmatik dazu sagen. Dann eben habe ich aufs Leben geschaut und dann aufs frühe Werk. Das betrifft also die Opern, die bis 1850 vollendet wurden, weil man sich natürlich ein bisschen fokussieren muss, wenn man das anguckt. Und ich habe das eigentlich auch bewusst gemacht, weil schon viel auf Tristan geguckt wurde oder auch auf den Ring. Und ich wollte eben mal ein bisschen früher gucken, was in den früheren Werken so los ist. Und deshalb habe ich ganz bewusst sozusagen das geguckt, was in den jungen Jahren Wagners passiert ist. Zu dieser philosophischen Seite vielleicht nur so viel. Also Wagner hat, wie gesagt, in verschiedenen Schriften sich geäußert, immer wieder auch theoretisch zum Kulturbetrieb. Wir sehen Oper und Drama zum Beispiel, was 1851 rausgekommen ist. Da hat er sich ja auch theatertheoretisch geäußert und hat gesagt, was seine Ideen zur Gestaltung von Oper und Theater oder Musikdramen, wie er auch diesen Begriff dann geprägt hat, das Musikdrama geäußert hat. Und wenn wir durch diese Schriften gucken oder auch durch ein paar Briefe von Wagner, dann finden wir Aussagen zur Weiblichkeit und zur Frau allgemein. Da finden wir philosophische Ideen zu Erlösung und zu Liebe, zu diesem Phänomen. Und das ist auch bei Wagner verknüpft mit Weiblichkeit. Und wenn wir dann eben auf die nächste Stufe gehen und ins Leben gucken, dann können wir sehen, woher kommt das vielleicht. Also wie wir jetzt gerade schon den Bezug der mütterlichen oder der Sehnsucht nach mütterlicher Liebe haben und dann eben auch dieses Klangbeispiel dazu, was wir gerade hatten, da kann man immer wieder Interdependenzen sehen, so nenne ich es ja auch in meinem Buchtitel, ein bisschen hochgestochen. Man könnte auch einfach Zusammenhänge oder Wechselwirkung sagen, ja,
klingt aber sympathisch.
Das muss ja gut klingen, ja, auf so einem Buchtitel.
Ja, ja. Schauen wir doch nochmal auf eine andere Oper. Sie haben gerade gesagt, wo sich das Leben von Wagner auch auf der Bühne quasi wiederfindet. Schauen wir mal auf den Tannhäuser. Das ist ja auch eine Oper, die Sie mit im Blick hatten.
Genau, ja. Also bei Tannhäuser, da kann man eigentlich ganz gut diese Projektion sehen. Das ist ja der dritte Schritt, den ich gemacht habe. Also mir intensiv die Stücke anzuschauen und rauszusuchen, ja, was ist denn jetzt die Essenz zwischen dieser Philosophie, dem Leben und was passiert dann eben im Werk. Und beim Tannhäuser, der ist ja in den 1840er Jahren entstanden und das war eigentlich eine Phase, wo Wagner sehr kontinuierlich war, was eine Bindung zu einer Frau angeht. Er war damals mit seiner ersten Frau verheiratet, mit Minna, geboren Minna Planer hieß. Und in dieser Zeit, ab 1842, war Richard Wagner sächsischer Hofkapellmeister in Dresden, nach den Erfolgen mit Rienzi und dem Fliegenden Holländer. Und dort war also fest angestellt, hatte ein festes Gehalt. Das Ehepaar Wagner musste sich also zum ersten Mal keine Sorgen um Geld machen. Und das war auch etwas, was sich Wagners Frau Minna immer gewünscht hatte. Die hatte immer gelitten unter dem krankhaften Geldausgeben Wagners. Und in dieser Zeit hat dann also Wagner den Tannhäuser geschrieben, wo man eigentlich denken müsste, es ist mal Ruhe eingekehrt, es läuft mal richtig gut mit einer Frau, Wagner hat Geld verdient, die Frau war zufrieden. Aber dann hat Wagner quasi projiziert in seinem Tannhäuser, und so sehe ich das, dass er eigentlich immer so ein bisschen hin und her gerissen war zwischen stetiger Liebe, bürgerlichem Leben und eben aber auch so sinnlichen Abenteuern und Lust. Und das kann man eigentlich in Tannhäuser gut sehen, wo ich jetzt sagen würde, Richard Wagner sah sich vielleicht selber in Tannhäuser, der immer hin und her gerissen war zwischen Venus und der Venusgrotte, sich den sinnlichen Lüsten dorthin zu geben. Aber auch Elisabeth, die eingebunden
ganz
war,
heilig.
Ja, heilig in die Gesellschaft, die irgendwie fest etabliert war und so ein bisschen christliche Ursprünge hatte. Und ja, da ist er immer so zwischen gesellschaftlichem Konsens und Sünde hin und her gerissen, und das bildet eigentlich auch ab, was Wagner so getrieben hat. Obwohl er selber Keuschheit und Monogamie gepredigt hat, hat er sich daran selber nicht so sehr gehalten.
Wir werden dazu noch mehr hören. Erstmal würde ich gern von Ihnen aber wissen, das ist ja unglaublich viel Stoff, den Sie da beackert haben. Wie fängt man da an? Also woran setzt man sich zuerst? Wo geht man vielleicht auch hin? Oder sitzt man ganz schnöde, klappt den Laptop auf und schaut einfach?
Ja, also mein Buch ist ja auch so ein bisschen ein Corona-Baby, muss ich sagen. Ja, also viel mit hingehen war nur phasenweise möglich. Also zum Beispiel die Festspiele, den Tannhäuser gerade habe ich dieses Jahr bei den Festspielen gesehen. Aber natürlich habe ich viel von zu Hause aus recherchiert, ich habe viel gelesen tatsächlich, also ich habe viel Original Wagner gelesen, ich habe viel gelesen in der Musikwissenschaft, ich habe natürlich auch die Partituren und Klavierauszüge intensiv studiert und die Libretti. Und dann habe ich eben geguckt, was fällt mir selber auf, was wurde vielleicht schon von anderen gesagt, worauf wurde schon hingewiesen oder was könnte man noch weiter erkennen. Also ich habe mich da schon relativ weit umgesehen, in weitem Feld. Und natürlich ist auch für so eine Abschlussarbeit der zeitliche Rahmen etwas begrenzt. Aber ich glaube, ja, so der Rundumschlag auch für den allgemeinen Leser und die allgemeine Leserin ist mir eigentlich ganz gut gelungen.
Das kann ich nur bestätigen. Ich muss zugeben, ich habe es nicht geschafft, das Buch komplett zu lesen jetzt. Aber ich habe es in sehr vielen Teilen mir intensiv angeschaut. Und das wird ein Buch werden, was ich noch weiterlesen werde.
Das
Insofern kann ich das auch nur empfehlen für alle, die sich natürlich für Wagner interessieren.
Ja.
Dass es jetzt verlegt wurde, das ist ja auch nicht alltäglich. Also nicht jede Abschlussarbeit findet dann auch Eingang in einen Verlag.
Ja,
wie kam es denn dazu?
Also hier ist ganz wichtige Schlüsselinstitution der Richard-Wagner-Verband Frankfurt gewesen. Denn seit 2018 vergibt der Richard-Wagner-Verband hier in Frankfurt Publikationsstipendien. Das bedeutet, die bringen ein Buch raus, was in der Regel auch eine breite Leserschaft erreichen soll rund um Richard Wagner. Diese Bücher haben immer einen Bezug zu Frankfurt, entweder einen direkten inhaltlichen Bezug oder eben einer der Autoren oder Autorinnen hat in Frankfurt studiert, lebt in Frankfurt oder so. Und mein Mentor, Professor Ackermann, der mich bei meiner Abschlussarbeit betreut hat, der hatte mich eben für dieses Stipendium vorgeschlagen und das habe ich dann auch erhalten für dieses Jahr. Also bin quasi der Stipendiat dieses Jahres des Wagner-Verbandes und deshalb ist dann das Buch im Verlag rausgekommen, auch in der Reihe Frankfurter Wagner-Kontexte. Das ist also diese Schriftenreihe des Frankfurter Wagner-Verbandes und mein Buch ist schon der 4. Band. Also wenn man sich interessiert dafür, kann man beim Richard-Wagner-Verband auf der
fündig werden,
was da sonst noch so passiert ist.
Danke für diesen Hinweis. Wagner und die Frauen. Bei diesem Thema, da haben Sie auch das Privatleben unter die Lupe genommen. Bevor wir darüber sprechen, hören wir ein Stück für Klavier. Schlaflos hat es Wagner selbst genannt. Das ist ein sogenannter Notenbrief an seine Muse Mathilde Wesendonck und gespielt von dem russischen Pianisten Andrei Hotjew. Simon Kranz, Sie haben sich mit Wagner und den Frauen intensiv beschäftigt. Das Ganze ist gerade als Buch erschienen. Nicht nur auf der Bühne, auch im Privaten ging es in puncto Frauen bei Wagner durchaus turbulent zu. Können Sie uns das zumindest in groben Zügen mal aufdröseln?
Ja, also Wagner, das ist überliefert, ist quasi schon als jugendlicher Teenager, würde man heute sagen, sehr dem Weiblichen zugewandt gewesen. Also es gibt schon Beschreibungen, dass Wagner schon als 14-Jähriger sozusagen sich sehr intensiv mit jungen Zeitgenossinnen auseinandergesetzt hat und es gibt auch Berichte von Wagner selber, auch in Briefen, dass er sozusagen schon auch ein ausschweifendes Liebesleben, ganz genau geht er darauf nicht ein, hatte bis zu seiner Studienzeit in den 1830er Jahren. Dann hat er aber selber gesagt, diese Lüderlichkeit, die ist ihm zuwider. Er hatte jetzt das Weib entdeckt und wollte sich jetzt ernsthaft damit auseinandersetzen. Und dann hat Wagner ja auch zweimal geheiratet. Zuerst halt Minna, über die wir eben gerade schon kurz gesprochen haben. Aber in dieser Ehe war es so, dass Wagner immer so hin und her gerissen war. Und er hat immer, ja, das Abenteuer trotzdem gesucht. Und gleichzeitig hat er dann wieder familiäre Sicherheiten und Ruhe gesucht. Und das war auch so ein bisschen so, ich glaube, diese leidenschaftlichen Ausflüge, die waren so ein bisschen für die Inspiration. Die haben ihn auch dazu gebracht, seine Werke so zu schreiben, vielleicht auch so leidenschaftlich zu schreiben, so dass wir sie heute so hören, wie wir sie hören, mit diesem Sog, über den wir eben schon gesprochen haben. Aber zwischendurch hat er natürlich immer wieder auch nach Hause kommen müssen, wo geputzt war, wo gekocht war.
Wo die Kinder waren.
wobei mit Minna hatte
er
keine.
Stimmt, ja.
Aber wo zum Beispiel die Frau die Löcher im Mantel gepflegt hatte, denn das hatte Minna alles gemacht. Also Minna hatte sich für Wagner wirklich aufgeopfert und hatte für ihn ihre Karriere an den Nagel gehängt. Sie war eigentlich die bekannte Schauspielerin, als sich Wagner und sie trafen. Und Wagner war eigentlich unbekannter, aufstrebender Dirigent. Und Minna hat dann sozusagen für Wagner alles fallen gelassen und trotzdem hat Wagner immer wieder seine Abenteuer befriedigt. Zuletzt haben sie sich dann ganz frustriert getrennt. Immer wieder hatten sie so Phasen mit hin und her. Sie haben sich auch gegenseitig mal, sind sie durchgebrannt und so. Also
die können froh sein, dass es noch kein Instagram gab.
Ja, genau. Also da wären die ein oder anderen Tränen geflossen in Stories, ja. Und da hätte es wahrscheinlich auch den ein oder anderen Hashtag gegeben, denn Wagner war ja wirklich ein A-Promi in dieser Zeit. Wie gesagt, Wagner ist durchgebrannt, dann ist er aber wieder zurück zu Minna. Minna ist auch mal durchgebrannt, ist wieder zurückgekommen. Das hat sich also öfters wiederholt, unter anderem mit Mathilde Wesendonck, der er ja diesen Notenbrief geschickt hat, den wir gerade gehört haben. Und dann ist es ja auch so gekommen, dass quasi Wagner noch seine zweite Frau kennengelernt hat, während Minna und er noch verheiratet gewesen sind. Also da können wir schon sehen, Wagner hat selber zwar gesagt, Monogamie und Treue sind sehr wichtig, sind Teil von wahrer Liebe und Erlösung, hat sich daran aber eigentlich nicht selber gehalten. Und auch bei Cosima gab es immer wieder Affären. Und Cosima hat das hingenommen, und war sich schon sicher, sie hat so ein bisschen den Ruhm gewittert, den sie bekommen wird als Witwe Richard Wagners. Und das ist ja nun auch so, dass Cosima, also die Frau, die übergeblieben ist, nachdem Wagner starb, sein Werk eigentlich erst so groß gemacht hat. Sie hat die Bayreuther Festspiele zu dem gemacht, was sie heute sind. Wagner hatte gedacht, ach, das sind nur Uraufführungsfestspiele, wo meine Werke einmal gespielt werden und sonst nicht mehr. Und Cosima hat es etabliert. Trotzdem hat Wagner, also Minna, die so fleißig für ihn war, und auch Cosima, die sehr fleißig für ihn war, immer wieder auch mit Ausflügen zu anderen Frauen
verletzt.
Verletzt, ja, genau, das ist der richtige Begriff. Und das ist auch kein Geheimnis, ja.
Lassen Sie uns mal noch ein bisschen in eine andere Richtung auf die Weiblichkeit bei Wagner schauen, und zwar auf die Frauen auf der Bühne. Das waren ja durchaus starke Frauen, die er da präsentiert hat. Das war vielleicht durchaus was Besonderes bei ihm, weil vorher waren die Operncharaktere auf der Opernbühne nicht unbedingt immer so ganz starke Frauen. War das auch sein Wunsch? War das sein Bild von Frauen, starke, unabhängige Menschen? Hat er sie so wahrgenommen?
Ja, also dass sie stark waren, durchaus. Also das hat er schon durchaus sehr bewusst so projiziert. Allerdings diese Unabhängigkeit, die war es eher nicht. Also er hat sie eigentlich nur so stark gemacht, damit sie sich dann dem Mann unterordnen und für ihn opfern können. Das sehen wir zum Beispiel ganz klar bei Senta, die sofort sagt, als der Holländer dann tatsächlich kommt, den sie schon jahrelang ansingt, oder das Bild, was sie schon jahrelang ansingt, und dann kommt er und dann sagt sie sofort, ich bin's, die dich erlöst, und stürzt dich am Ende von den Klippen, obwohl ja Erik eigentlich schon auf sie wartet. Und bei Elsa ist es genauso, Lohengrin kommt auf seinem Nachen angefahren und Elsa sagt sofort, ich bin deine Frau, ich frage auch nicht, wer du bist, ja, wo das bekannte Zitat, nie sollst du mich befragen, das nimmt Elsa sofort hin, hinterfragt gar nichts, nachher kommen mir ja die Zweifel, aber auch da sagt dann Wagner, das ist eigentlich ganz natürlich gewesen, also sie musste zweifeln, weil sie wahrhaft geliebt hat. Und dass sie am Ende ja auch stirbt für die Erlösung ihres Bruders und auch von Lohengrin, das sind im Prinzip eigentlich ja diese Geschehnisse oder diese Teile dieser Geschehnisse, die zu Lasten der Frau gehen. Also sie sind zwar stark, sie haben auch große Rollen im Vergleich zu dem, was wir vorher kennen, aber sie sind doch unterwürfig und hingebend und sie opfern sich für die Erlösung des Mannes. Das war Wagners philosophischer Gedanke dabei. Und er wollte auch sogar ganz klar erkannt werden, also er wollte, dass das auch so vom Publikum wahrgenommen wird, und man könnte es sogar fast sagen, dass er wollte, dass dem nachgeeifert wird von den Frauen, also dass sie für ihre Männer so hingebend und aufopfernd leben sollten, wie Senta oder eine Elsa oder auch Elisabeth im Tannhäuser, wie sie das auch gemacht haben, ja.
Ist sicher auch noch eine Zeitfrage. Schauen wir jetzt 150 Jahre ein bisschen anders drauf.
Ja, das ist richtig, genau. Aber im Prinzip ist das auch eine Sache, worauf das Buch hinweist, sehr sachlich hinweist. Also es ist tatsächlich eher sehr deskriptiv. Aber was man zwischen den Zeilen, denke ich, rauslesen kann, ist schon die heutige Perspektive. Und auch diese ist natürlich durchaus kritisch, ja.
Sie haben viel über Wagner geforscht, jede Menge Text und auch Musik wahrgenommen, aber darüber hinaus machen Sie ja auch selbst Musik. Sie studieren Gesang in Frankfurt. Wollen Sie eigentlich auch mal mit Wagner selbst auf der Bühne stehen oder ist das gar nicht vorgesehen für Sie?
Ja, also ich habe ja quasi aus meiner Leidenschaft heraus nach dem Lehramtsstudium oder schon währenddessen noch ein Gesangsstudium begonnen, und ich habe auch mit meinem Hauptfachdozent damals ganz eifrig schon mal was angetragen von Wagner, und dann sagte er aber zu mir und auch zu Recht, so weit sind wir noch nicht. Ja, also diese Wagner-Partien, die kommen ja durchaus erst etwas später bei den Männerstimmen. Dafür braucht es einfach etwas Kraft und auch Durchhaltevermögen. Und ich glaube, da bin ich momentan noch nicht. Aber grundsätzlich ist auch sowieso die Frage bei mir, ob ich jetzt wirklich in den Opernbetrieb professionell einsteige. Ich glaube, momentan sehe ich mich da gar nicht, aber man weiß ja nie, was noch kommt, ja.
Sie sehen sich auf alle Fälle erstmal im Wissenschaftsbetrieb, so viel weiß ich, denn Sie wechseln jetzt nach Karlsruhe und tun dort was?
Genau, also ich habe eine Doktorandenstelle an der Musikhochschule in Karlsruhe. Das ist eine Drittmittelstelle, also eine ganz nette Sache, und da werde ich in den nächsten 3 Jahren mit Thomas Seedorf und Stefan Mösch, die auch sehr ausgewiesene Wagner-Experten sind, da werde ich mich mit den beiden und noch anderen mit Wagner beschäftigen in den nächsten 3 Jahren und bin darauf sehr gespannt.
Sie werden auch weiterhin nach Bayreuth reisen, denke ich.
Ja, mal schauen, wenn sich das ergibt und wenn ich es mir leisten kann, ja.
Was ist denn da so eine Oper, wo Sie sagen, also das muss ich unbedingt noch sehen, wenn ich es mir aussuchen dürfte?
Also natürlich ist es total spannend, den Ring am Stück mal zu sehen, so wie das Wagner sich auch gedacht hat, also an 4 aufeinanderfolgenden Tagen. Grundsätzlich muss ich sagen, dass ich eigentlich gar kein Werk ausschließen würde. Also ich fände es eigentlich alles mal erlebenswert.
Ja, das glaube ich auf alle Fälle. Nur es aber, war jetzt für mich, von mir so die Frage, was wäre denn so der erste, ja, die erste Wahl?
Also der Ring, der interessiert mich schon sehr. Und ansonsten, also ich habe mich natürlich mit diesen frühen Opern sehr viel beschäftigt und kenne die auch gut. Und der Tannhäuser ist mir doch schon auch ein sehr, sehr, also liebes Stück. Das mag ich sehr, ja.
Mhm. Jetzt halten Sie dieses wunderbare Buch in den Händen. Vorher war das etwas, was Ihnen, also die Thematik, mit der Sie sich noch nicht so auseinandergesetzt hatten. Wenn Sie zurückblickend schauen, was hat sich verändert? Wie hat sich Ihre Sichtweise verändert auf Wagner?
Also, dass Wagner ja ein ambivalenter Typ ist, das wusste ich schon vorher. Also ich meine, es gibt immer wieder Diskurse und das auch zu Recht um Wagner. Auch mir ist sogar in studentischen Kreisen Kritik entgegengeschlagen, dass ich mich mit Wagner auseinandersetze. Mein Bild hat sich insoweit verändert, dass ich noch mehr verstanden habe, wie komplex das alles ist. Gerade in den Schriften ist es auch so, also was zum Beispiel die Weiblichkeit angeht, dass sich Wagner durchaus auch verändert, dass er sich teilweise auch selbst widerspricht einige Jahre später. Das hat sich ja auch
entwickelt,
selber nicht
natürlich.
Genau, ja.
Also Sie haben ja auch gesagt, Sie haben sich mit dem frühen Werk beschäftigt.
Genau.
Und dann später sind die Rollen schon wieder ganz anders geformt.
Ja, das stimmt, ja. Also ja, das ist auf jeden Fall die Sache, was ich erkannt habe, ist, wie komplex der ist. Ich glaube, ich habe ihn auch so ein bisschen kennengelernt. Und einfach
können
so,
Sie diese Karikaturen teilen, die ja doch sehr witzig sind?
Also ich kann das schon teilen.
Oder denn, ist es sehr viel Spott?
Also die Sache ist, man kann das auch heute aus unterschiedlichen Perspektiven sehen, weil theoretisch trägt das natürlich auch dazu bei, dass man weiß, dass damals schon jemand so Großes auch Frauenkleider mochte und Rosendüfte mochte und weiche Stoffe mochte. Das trägt natürlich auch zu einer Perspektive der Diversität bei. Wagner wollte nicht, dass das groß an die Glocke gehängt wird. Er hat sich auch, das kann man in den Tagebüchern von Cosima lesen, mit ihr darüber sehr gestritten, weil sie hat das durchaus kritisch gesehen, dass Wagner dann irgendwie in langen, ausladenden Kleidern durchs Haus stolziert ist, ja, die und noch mit Rosendüften gebadet war. Aber ich glaube, wir können das auch hören in der Musik von Wagner. Also, dass er das wirklich so gespürt hat, dass er einfach ein sehr
vielschichtiger
Mensch war, der auch so sehr sensitiv gewesen ist und gleichzeitig trotzdem irgendwie ein bisschen so eine gewisse Schroffheit hatte. Das sind, glaube ich, alles Erkenntnisse, die man daraus ziehen kann. Und es ist natürlich so, dass wenn wir auch heute auf den Opernbetrieb schauen und auf den Kulturbetrieb schauen, dass diese Themen, die ich da teilweise mitbekommen habe oder auch beschreibe in meinem Buch, bis heute, 200 Jahre später oder mehr, auch noch relevant sind. Und das ist natürlich auch eine spannende Sache.
Da würde ich gerne nochmal nachhaken. Sie sagen, das, was heute noch relevant ist, er hat sich mit dem Theaterbetrieb ja intensiv auseinandergesetzt. Was ist es, was er damals kritisiert hat, was heute noch genauso Gültigkeit hat?
Ja, also
oder leider, muss man sagen,
ja,
wahrscheinlich.
Also, die Sache ist, also wenn es jetzt um die Frau geht zumindest, hat er das ja gar nicht so sehr kritisiert. Er hat vielmehr, also ja, ihre Position verändert, bearbeitet sozusagen durch die Rollen, die er geschaffen hat. Heute haben wir ja trotzdem oft im Diskurs noch ja, das Problem eines Patriarchats im Opernbetrieb, im Kulturbetrieb. Und viele Frauen, auch Kolleginnen von mir, die Opernsängerinnen sind, fühlen sich durch Regisseure, durch Dirigenten oft untergebuttert, fühlen sich nicht so, dass sie sich wirklich frei künstlerisch äußern können. Natürlich muss man immer die Weisungen des Regisseurs und sowas berücksichtigen. Aber wir sehen doch einfach an Wagner, dass im Prinzip ja, dass diese Polarität männlich-weiblich im Theaterbetrieb schon von 200 Jahren eine große Rolle gespielt hat. Jetzt könnte man eben fragen, hätte Wagner damals nicht sich einsetzen müssen, um das zu verändern? Das würde man zumindest aus heutiger Perspektive von jemandem verlangen, der so prominent ist, ja, was ja auch richtig ist. Wagner hat also eher versucht, seine Meinung zu projizieren und die war also oft doch eher zulasten der Frau. Nichtsdestotrotz haben wir aber große Rollen in diesen Opern und wenn wir jetzt zum Beispiel auf eine spätere Salome schauen, ja, vielleicht wäre sowas ohne Wagner so nicht möglich gewesen.
Simon Kranz, ganz herzlichen Dank für die viele Zeit, die Sie heute Nachmittag hier bei uns im Studio verbracht haben und für diese interessanten Aspekte über Richard Wagner und die Frauen. Wir hören jetzt zum Abschluss noch Musik aus dem Tannhäuser. Das Buch Richard Wagner und das Weibliche, das ist im Tektum Verlag erschienen mit Musik aus dem Tannhäuser. Ich habe es eben schon angekündigt, geht es jetzt bei uns weiter. Die gibt es mit dem Cello-Quartett, die vier Evangelisten.